Braincast auf der Frequenz von Gehirn und Geist.
Herzlich willkommen bei Braincast, dem Podcast zwischen Geist und Gehirn. Mein Name ist Arvid Lai, wir sind bei Episode 42 und unterhalten uns diesmal über Geistiges, Psychologisches, sprich über Temperament und Persönlichkeit. Wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht über Intelligenz oder Talent. Hier geht es rein um charakteristische Eigenschaften, solche, die uns glücklicher machen können oder ins Elend reißen. Ich bin, wie ich bin. Aber wie bin ich denn? Das ist eins unserer größeren Probleme und Psychologen aller Zeiten mögen diese Frage gern. Beginnend vielleicht 400 vor unserer Zeitrechnung mit Hippokrates und seiner Vier-Säfte-Lehre. Zwei Begriffe sind wichtig, wenn wir uns selbst einkreisen. Das Temperament und die Persönlichkeit, wobei beide eng zusammenhängen und fast schon verschwimmen. Aber das klären wir später. Dass uns das Temperament von Anfang an begleitet, merken viele Eltern mit dem zweiten Kind. Während das erste vielleicht laut und fordernd war, ist das zweite möglicherweise ruhig, genügsam und friedfertig. Oft ziehen sich diese Unterschiede durch das ganze Leben und haben gravierende Auswirkungen darauf, wie die Welt uns erlebt. Und wir sie. Da gibt es einige Möglichkeiten. In der genannten hippokratischen Einteilung gibt es den Melancholiker. Er ist schwermütig, aber verlässlich und beherrscht. Der Choleriker ist furchtlos, aber leicht erregbar, willensstark, aber auch jähzornig. Der Sanguiniker ist ein leichtblütiges Wesen, er neigt zum Exzess, aber auch zum heiteren, offenen. Der Phlegmatiker schließlich ist friedlich und diplomatisch, aber ohne rechte Begeisterung. Hier zeigt es sich ganz deutlich, die Grenze zwischen Temperament und Persönlichkeit ist schwer zu ziehen. Zwar gehört eine leichte Erregbarkeit durchaus zum Temperament, aber die Willensstärke ist zu groß für den Begriff und braucht eine ganze Persönlichkeit. Vielleicht kann man das Temperament als eine Grundlage der Persönlichkeit sehen, die wiederum komplexer ist und überlegter. Temperament gehört der Jugend, Persönlichkeit reift mit dem Alter. Das kann durchaus auch ein geistiges sein. Der Begriff Temperament gehört primär zu unserem Gefühlsleben. Neurologisch betrachtet bezieht er sich nicht auf die Vernetzung im Gehirn, sondern vielmehr auf die Verteilung der einzelnen Neurotransmitter, wie wir sie im Aggressions-Braincast angesprochen haben. Wer hier übernoradrenalinisiert ist, neigt eher zum Cholerischen. Unterdopaminisierte Personen wären eher phlegmatisch. Temperament und Persönlichkeit ist gemeinsam, dass sie die Psychologen gerne einkreisen möchten. Und obwohl die hippokratische als auch die meisten späteren Einteilungen grundsätzlich viel zu einfach und undifferenziert sind, kann man sie vielleicht als Tendenzen verstehen. Die sehen wir bei uns selbst eher selten, aber bei anderen umso besser. Andere lassen sich leicht vereinfachen. Selbst jedoch kennen wir all unsere widersprüchlichen Facetten und hoffen immer noch auf die Möglichkeiten. Auch die anderen haben den kontinuierlicheren Blick. Und manchmal klaffen Eigenbild und Fremdbild weit auseinander. Gut, aber irgendwo muss das ja herkommen. Auch hier hatten wir schon einen Ansatz in Braincast 39, nämlich Verhalten und Situation der Mutter während der Schwangerschaft. Da das Temperament uns schon vom ersten Tag begleitet, wäre es neben der Genetik und der Reinkarnation auch die einzig greifbare Erklärung. Doch auch die Genetik holt hier ein um den nächsten Punkt. Gene beeinflussen Depression, sind an Gefühlen der Einsamkeit beteiligt und drehen an der Risikofreudigkeit. Umgekehrt ist es unsere Gefühlswelt, die viele dieser Gene an- und ausschaltet. Nach der Geburt wird es schon wieder einfacher. Hier haben wir mit dem Grad der Bindung eine erste greifbare Größe. Bindung beschreibt laut Hilgards Einführung in die Psychologie die Tendenz eines Kleinkindes, die Nähe zu bestimmten Personen zu suchen und sich dann sicherer zu fühlen. Natürlich sind Neugeborene aller Spezies erst einmal von den Eltern abhängig und suchen deren Schutz. Aber es gibt einige Hinweise, dass sich die Bindung nicht nur auf Nahrung und Schutz, sondern auch auf das jeweilige Pendant von Liebe bezieht. Das Ausmaß der Bindung ist auch bei Menschen von Kultur zu Kultur unterschiedlich und man erforscht sie im Fremde-Situationstest. Der geht vereinfacht gesagt so: Ein Kind zwischen 12 und 18 Monaten, die Mutter und ein Fremder sind in einem Raum. Spielzeug ist vorhanden. Dann verlässt die Mutter den Raum und kommt wieder. Wie nun verhält sich das Kind? Spielt es weiter oder ist es verzweifelt? Weint sogar? Wie geht es mit dem Fremden um? Vermeidet es ihn oder geht es auf ihn zu? Und wie reagiert es auf die Rückkehr der Mutter? Anhand solcher Reaktionen lassen sich drei Verhaltensweisen beobachten. Unabhängig vom Verhalten während ihrer Abwesenheit sucht das sicher gebundene Kind den Kontakt, sobald die Mutter zurückkommt. Vielleicht reicht ihm ein Blick, vielleicht braucht es Körperkontakt oder es geht ihr nicht mehr von der Seite. Die zweite Gruppe, unsicher gebunden, vermeidend, reagiert kaum auf den Weggang und auch nicht auf die Rückkehr der Mutter. Einige ignorieren sie sogar völlig und bei Unsicherheiten lassen sie sich notfalls auch von der fremden Person beruhigen. Die dritte Gruppe, unsicher gebunden, ambivalent, reagiert mit Abwehr auf die Rückkehr. Sie sucht nach Nähe, aber lehnt sie auch ab. Einige reagieren passiv, sie schreien vielleicht nach der Mutter, gehen aber nicht auf sie zu. All das sagt erst einmal mehr über das Verhalten der Mütter als die Persönlichkeit der Kinder. Denn die Mütter sicher gebundener Kinder achten mehr auf deren Bedürfnisse und Signale. Wenn das Kleine schreit, nehmen sie es sofort hoch. Die Mütter unsicher gebundener Kinder dagegen versorgen das Kleine entlang der eigenen Bedürfnisse. Ist die nicht nach Schmusen, dann lassen sie es halt sein. Strittig ist, ob und wenn ja, in welche Richtung hier eine Kausalkette verläuft. Vielleicht entwickeln sich die Kinder entsprechend der Aufmerksamkeit der Mutter. Vielleicht hat das Kind aber auch ein anstrengendes Temperament und bekommt daher weniger Aufmerksamkeit. Doch es gibt durchaus Belege dafür, dass die Mutter das Schreiverhalten des Kindes mehr beeinflusst als dieses die Mutter. Am Rand nur die Bemerkung, dass jede Hinwendung zum Säugling dessen Endorphinspiegel steigen lässt und so sein Schmerzempfinden senkt. Einmal mehr streifen wir die Liebe als magische Zutat im Umgang mit allem Nachwuchs. Drehen wir nochmal kurz den Kreis von der Liebe zum leichteren Lernen, zu weniger Stress, zu besserer Gesundheit, zum längeren Leben und vielleicht zur runderen Persönlichkeit. Und hier eben wieder. Kinder, die mit 12 Monaten sicher gebunden waren, zeigten mit 2 Jahren mehr Ausdauer bei gestellten Aufgaben. Sie wurden weniger ärgerlich bei Schwierigkeiten und weinten auch nicht. Unsicher gebundene Kinder waren im Vergleich leichter frustrierbar und baten auch seltener um Hilfe. Hier sind wir an einem wichtigen Punkt unserer Persönlichkeit, vielleicht sogar einem kleinsten gemeinsamen Nenner. Wie gehen wir mit Neuem um? Mit Problemen? Mit Herausforderungen. sind wir, wie es Jerome Kagan, der Vater des Temperaments, bezeichnet, high reactive, also aufgeregt und nervös, suchen wir mehr die Kontrolle in unserem Leben, die Sicherheit von Regeln, oder sind wir eher entspannt, weil wir uns nicht bedroht fühlen und Vertrauen in unsere Problemlösungsfähigkeiten haben. Aus neurologischer Sicht ist es natürlich die Amygdala, die high reactive ist. Beidseitig sind wir eine Untersuchung der damals 2-jährigen Probanden von Kagan 20 Jahre später zeigte, im Fall der Schüchternheit auch dauerhaft. Zusätzlich ist, wie in Braincast 25 schon berichtet, bei angespannten und ängstlichen Menschen der rechte PFC überaktiv. Umgekehrt ist es ja auch die linke Hemisphäre, die sich über Neues und Interessantes freut. Das gibt dem 80er-Jahre-Bild des rechts- oder linksdominanten Menschen eine ganz andere Konnotation. Vielleicht lassen sich ja die Grundzüge unserer Persönlichkeit tatsächlich auf unserem Umgang mit Neuem herunterbrechen. Aber wir bauen ein wahres Ungetüm an Persönlichkeit darüber. Das fand seinen Höhepunkt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, als 2 Psychologen 18.000 Wörter zur Beschreibung von verschiedenen Verhaltenseigenschaften zusammengetragen hatten. Es gibt also Menschen, die mehr Möglichkeiten in der Persönlichkeit haben, als in ihrem Wortschatz. Das ist natürlich mehr als kompliziert. Daher arbeitet die Psychologie heute primär mit nur 5 Persönlichkeitsfaktoren, die jedoch in sich Überbegriffe von Eigenschaften darstellen. Diese Big 5 genannten Punkte sind die Offenheit mit den Eigenschaftspolen konventionell, originell, vorsichtig, wagemutig und konservativ, liberal. Die Gewissenhaftigkeit zwischen sorglos und sorgfältig, unzuverlässig und zuverlässig, nachlässig und gewissenhaft. Die Extraversion mit den Skalen zurückgezogen, gesellig, still, gesprächig und gehemmt, spontan. Die Verträglichkeit zwischen gereizt und gutmütig, rücksichtslos und weichherzig, egoistisch und selbstlos. Und der Neurozentrismus mit dem Polen ruhig, besorgt, unempfindlich, verletzlich und sicher, unsicher. All diese Faktoren lassen sich mit Hilfe schlauer Tests überprüfen, wobei sie verpackt sind in unscheinbare Aussagen wie: Ich leide selten an Verstopfung oder ich repariere gern ein Türschloss. Aber was sagen Sie schlussendlich aus? Wenn Sie mich beispielsweise in meinem Schreibermodus ansprechen, bin ich latent gereizt, sehr gehemmt und definitiv zurückgezogen. Auch wenn Sie mitkommen auf meinen Spaziergang, werden Sie mich als ausgesprochen gesprächig erleben. Wobei, wie gesagt, Eigenbild und Fremdbild meist alles andere als deckungsgleich sind. Vermutlich schimmert es durch. Ich habe meine Mühe mit diesen Einteilungen. Und doch sind sie wichtig. Beispielsweise kennt die Medizin 2 Risikogruppen auf Herzkrankheiten. Vertreter von Typ A zeichnen sich laut dem Lexikon der Psychologie durch extremes Konkurrenzverhalten, Aggressivität, Ungeduld, große Hast und Feindseligkeit aus. Es sind Menschen, die häufig unzufrieden, sehr konkurrenzbewusst und ehrgeizig sowie oft Einzelgänger sind. Und ihr Risiko liegt ziemlich hoch. Vertreter des B-Typs sind, Zitat, weniger konkurrenzbewusst und feindselig. Es hört sich nicht nur nach einem leichteren Leben an, Typ B-Menschen haben auch deutlich weniger Herzprobleme. Aber wie gefangen sind wir zwischen Genetik und Aufzucht, vom Karma vergangener Leben ganz zu schweigen? Nun, unser Temperament ist ziemlich resistent. Wir suchen uns eher noch eine entsprechend schnelle Umgebung, als freiwillig ruhiger zu werden. Trotzdem ist unser Charakter auch jenseits der 30 noch dehnbar. Wie schon beim Geschlechter- und Altersbraincast gesehen, kann sich noch einiges und zum Besseren wenden. Auf der anderen Seite sind wir auch gegen radikal lebensverändernde Maßnahmen wie einen Lottogewinn ziemlich immun. Ob reich oder nicht, in der Skala unserer Zufriedenheit ändert sich kaum etwas. Auf der anderen Seite, laut einer amerikanischen Studie beeinträchtigt auch schweres Unglück im Allgemeinen unsere Zufriedenheit nicht länger als 3 Monate. Na, das ist mein Schlusswort. Wobei, ganz so weit sind wir auch noch nicht. Jetzt erzählt uns Steve Eiern aus der Redaktion der Gehirn und Geist etwas über das Gedankenlesen. Wenn Sie die letzten Wissenschaftsmeldungen verfolgt oder Braincast 34 gehört haben, dann wissen Sie, dass es unter anderem große Pläne mit kleinen Geräten an Flughäfen gibt. Herr Eiern, wo stehen wir denn aktuell?
Ja, also diese Idee, dass man mit diesen sogenannten bildgebenden Verfahren, mit denen man also das Gehirn bei der Arbeit beobachten kann, dass man mit diesen Techniken Gedanken lesen könnte, das heißt Bewusstseinsinhalte, über die uns eine Person selbst keine Auskunft gibt, einfach aus den Hirndaten lesen zu können, der ist natürlich schon sehr alt, da wird schon seit längerer Zeit dran gearbeitet. Das Ganze stellt sich natürlich etwas schwierig dar, vor allen Dingen, weil man es dabei eben mit einer ganz komplexen Angelegenheit zu tun hat. Also Hirnforscher oder auch Psychologen haben in ihren Experimenten ja normalerweise ganz elementare Designs, wo man einen Lichtreiz nur sieht und schaut, was passiert im Gehirn oder anderweitig sozusagen Reize setzt, die sehr simpel sind und sowas wie ein Gedanke oder ein bestimmter Bewusstseinsinhalt, das ist halt eine Sache, die man nicht so einfach mit einer bestimmten Aktivität im Gehirn in Verbindung bringen kann. Es gab da kürzlich einen wirklich ganz witzigen Versuch, einen Wettbewerb der Uni Pittsburgh dazu. Die haben nämlich ihren Versuchspersonen im Hirnscanner einen Film gezeigt, und zwar waren das Ausschnitte aus der Serie Hör mal, wer da hämmert, diese Heimwerker-Soap, die auch in Amerika natürlich sehr bekannt ist und sich großer Beliebtheit erfreut. Also die haben den Versuchspersonen also diese Sequenzen gezeigt, in denen unterschiedliche Dinge passierten, und haben die danach dann befragt, was sie da gerade gesehen haben, ob da Sprache, ob da gesprochen wurde, gerade in der betreffenden Szene, Musik im Hintergrund lief, wie sehr diese Szene sie jetzt amüsiert hatte oder nicht. Also sozusagen auf diese Weise konnten sie nach 13 verschiedenen Kategorien beurteilen, was den Personen beim Betrachten dieser Filme dann im Kopf herumging. Der Clou in der Sache war nun, dass sie diese Daten, die dabei zusammenkamen, per Internet zur Verfügung gestellt haben für Forschergruppen weltweit, die sie analysieren sollten. Die ersten zwei Sequenzen waren dafür sozusagen als Eichung gedacht. Also da wurden dann die Daten, die die Personen, oder die Aussagen, die die Personen nach den jeweiligen Szenen machten, mitgeliefert. Für die dritte Sequenz sollte das dann sozusagen das jeweilige Forscherteam selbst erschließen. Also der Wettbewerb stand darin, möglichst gut vorherzusagen, was die betreffende Person im Moment gerade gedacht oder gesehen hat oder gehört hat. Wie gesagt, nach diesen vorher festgelegten 13 Kategorien. Und das klappte eigentlich insgesamt ganz gut. Also die Siegertruppe, die konnte das bei einigen Kategorien bis 84%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was eigentlich schon recht erstaunlich ist. Lustigerweise waren dabei die Hirnforscher gar nicht so erfolgreich, sondern eher sozusagen die Tüftler, die Physiker und Informatiker, die sich überhaupt nicht dafür interessiert haben, wo da im Gehirn welche Aktivität ist, sondern sozusagen diese ganzen Daten in ein großes Programm eingespeist haben, das also nach Mustern sucht und da eine Mustererkennung sozusagen leistet. Und das wirft natürlich ein etwas bedenkliches Licht auf den Stand der Hirnforschung, dass da die Techniker nur mit möglichst großer Rechenpower kommen müssen und das dann also viel besser hinkriegen. Das hat zum Teil den Grund, dass Hirnforscher, was die Auswertung solcher Hirndaten angeht, eben etwas anderen Schwerpunkt legen, sich tatsächlich dafür interessieren, was in welchen Arealen genau passiert um sozusagen Modelle erstellen zu können, wie da bestimmte Reize verarbeitet werden. Man ist allerdings heute methodisch jetzt schon so weit, dass man also nicht nur diese isolierten Erregungen in einzelnen Arealen betrachtet, wie man das also schon seit 20 Jahren tut, sondern eben auch komplexere Muster, also Aktivierungen, die über das ganze Gehirn laufen. Und denn sowas wie Bewusstsein ist eben keine Leistung einer isolierten Hirnregion, sondern er bringt das gesamte Gehirn auf mittlerweile noch oder immer noch recht mysteriöse Weise. Aber ja, ich denke mal, die Ergebnisse dieses Wettbewerbs sind schon ganz ermutigend und Forscher arbeiten natürlich weiter daran, nicht nur ganz isolierte Reize, die man vorher genau festgelegt hat, im Gehirn detektieren zu können, sondern eben auch so etwas wie eine Lüge zum Beispiel, das, was dann natürlich eine sehr wichtige Anwendung im Bereich von Lügendetektion brächte.
Vielen Dank nach Heidelberg. Den genannten Artikel finden Sie in der Gehirn und Geist, Ausgabe 9, 2006. Gleich hören Sie wie immer noch die aktuellen Meldungen aus unserer Ecke der Wissenschaft. Vorher wünsche ich Ihnen bis zur nächsten Ausgabe noch eine gute Zeit und danke fürs Zuhören.
Diese Woche in der Wissenschaft.
Spektrum Direkt meldet, wie die neuronale Plastizität im Erwachsenengehirn durch ein Immuneiweiß reguliert wird. Und berichtet über den Hintergrund, warum Kälte gegen Schmerz hilft. Und warum in einigen afrikanischen Affenhorden Werkzeuge verwendet werden, in anderen aber nicht. Und das Dauerlicht die innere Uhr von Babys verstellt. Und dass das Gehirn nach einem Schlaganfall neue Zellen produziert. Und dass wir menschliche Gesichter innerhalb von Sekundenbruchteilen beurteilen. Und welchen Regeln altruistisches Handeln bei Gemeinschaften folgt. Fast alle melden, dass ein Schwertwal die Fremdsprache der Seelöwen gelernt hat. Als Fehlschuss erwies sich übrigens eine ähnliche Meldung mit einer Kuh. Spektrum Direkt meldet auch, dass die Langzeitpotenzierung, die Grundlage allen Lernens, endlich als solche beobachtet wurde. Wissenschaft.de meldet, dass sich die Hirnfunktionen von Ex-Alkoholabhängigen mit der Zeit erholen. Fast jeder Wissenschaftskanal berichtet über die Vetternwirtschaft bei Amöben. Spektrum Direkt berichtet, dass Alzheimer-Mäuse erstmals erfolgreich behandelt wurden. The Lancet berichtet einige interessante Zusammenhänge zwischen Allergien und Asthma bei Kindern. Spektrum und Wissenschaft.de melden, dass ein Männerüberschuss der Gesellschaft schadet. Spektrum Direkt berichtet, dass bei Affen Gehirnzellen gefunden wurden, die zur Kategorienbildung fähig sind. Wissenschaft.de und Spektrum melden, dass es im Hirn kein spezifisches Gottesareal gibt. Spektrum Direkt berichtet über eine neue Art von Kernspintomographie und dass ein Gendefekt des X-Chromosoms an Alzheimer beteiligt sein könnte. Auf stern.de gibt es ein sehr gutes Interview mit einem Parkinson-Patienten.
Das Kleingedruckte.
Charakterlich ambivalent beginnen wir mit dem fast schon gruseligen March of the Clowns von Derek Sonderfan. Weiter geht es mit dem passenden Crossroads von Bludgey Lindner. Dann zeigen wir einen ganz anderen Charakter mit Turnstile von Eric Dietrich. Weiter geht es mit dem absoluten Schreiberstück Anzac Street von Torchomatic. Und leise klingen wir aus mit Benediktin von Aftertouch. Wie gewohnt sind alle Titel podsafe und verlinkt auf http://braincast1.blogspot.com. Feedback bitte an al@nurindeinemkopf.de.
Musik